Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Die Romane, die wir im heutigen Büchermarkt vorstellen, tragen ein Loch und einen Untergang im Titel. Dina Netz ist am Mikrofon und ich tauche mit Ihnen ab, aber keine Sorge, es geht am Ende auch wieder an die Oberfläche. Wir porträtieren den kolumbianischen Autor Tomás González, dessen aktueller Roman gerade unter dem Titel »Der Untergang des Pazifiks« auf Deutsch erschienen ist. Veronika Trubel stellt einen Band vor, den sie herausgegeben hat und in dem 6 junge Schreibende über gelingende Integration nachdenken. Erzähle mir von hier, ich erzähl dir von anderswo, heißt die Anthologie. Zuerst aber das Loch. Das ist der Titel des jüngsten Romans von Hiroko Oyamada, wobei jung relativ ist. Er ist schon vor 10 Jahren im japanischen Original erschienen, als zweites Buch nach dem Romandebüt »Die Fabrik«. Für Das Loch wurde Hiroko Oyamada oder leicht eingedeutscht Hiroko Oyamada mit einem der wichtigsten japanischen Literaturpreise ausgezeichnet, dem Akutagawa-Preis. Nun ist das Buch also in deutscher Übersetzung zu lesen. Julia Schröder sagt, worum es geht.
Asahi, eine junge Ehefrau, zieht mit ihrem Mann aus einer nicht näher bezeichneten Großstadt aufs Land. Er hat dort eine neue Arbeit gefunden und von der Ortschaft seiner Eltern ist es nicht weit dorthin. Dass die Eltern ein zweites Haus haben, das sie den jungen Leuten mietfrei überlassen, erspart dem Sohn das Pendeln und schont das Budget. Asahi, die Ich-Erzählerin in Hiroko Oyamadas Roman »Das Loch«, hat für den Umzug ihren ungeliebten, eh nicht gut bezahlten Job als Leiharbeiterin in irgendeinem Büro gekündigt. Ihr Leben als nur Hausfrau hatte sie sich allerdings nicht ganz so eintönig vorgestellt, zumal sie ohne eigenes Auto kaum die Möglichkeit hat, das verschlafene Dorf zu verlassen. Immerhin, die Schwiegermutter ist freundlich und fürsorglich, wenn auch ein bisschen übergriffig. Im Übrigen Sommerhitze, Zikadenlärm, sehr viel Landschaft und große Langeweile. Und dann passiert doch etwas.
Ich dachte schon, ich hätte es mir in der Hitze eingebildet und sah noch einmal hin. Aber da war zweifellos dieses Lebewesen. Ohne Frage ein Säugetier mit Hinterbeinen. Es war so groß wie ein mittelgroßer Hund oder vielleicht größer. Die Schultern waren breit, während die Beine an den Oberschenkeln noch recht stramm nach unten hin dünner wurden und unterhalb der Knie eher Stöcken ähnelten. Es hatte pechschwarzes, borstiges Fell und warf, da die Sonne im Zenit stand, so gut wie keinen Schatten.
Anstatt ihren Weg den Fluss entlang zum Kaufladen fortzusetzen, folgt Asahi dem fremdartigen Tier zur Uferböschung und fällt schließlich in ein Loch. Eine Nachbarin hilft ihr hinaus, aber von da an wird alles immer seltsamer. Erdlöcher, die vermutlich das Tier gräbt, tun sich allenthalben auf. Scharen von Kindern beleben plötzlich die Szenerie, obwohl es im Dorf eigentlich kaum noch Kinder gibt. Der uralte Großvater ihres Ehemanns wässert Tag ein, Tag aus den Garten, auch bei Regen. Flora und Fauna, von Anfang an üppig, nehmen in der Wahrnehmung der Ich-Erzählerin immer größeren Raum ein. Asahis Ehemann bekommt von all dem nichts mit. Er hat lange Arbeitszeiten und wenn er zu Hause ist, tippt er ununterbrochen auf seinem Handy herum. Ein Mann begegnet ihr, der vorgibt, ihr Schwager zu sein und seit Jahren in einem Schuppen auf dem elterlichen Grundstück zu hausen. Außer Asahi scheint er der Einzige, der das Tier sehen kann oder will. Dieser schwarzgekleidete Mann, den die Kinder Sensei nennen, Lehrer also, macht Asahi darauf aufmerksam, welche Folgen so ein Sturz in ein Loch haben kann und benennt damit einen der großen Bezugstexte dieses schmalen Romans.
Sind Sie etwa Alice im Wunderland? Wie war das noch? Die rennt doch dem Hasen hinterher, fällt in ein Loch und dann beginnt das Abenteuer. Das wilde Mädchen erliegt also ihren Fantasien. Darin besteht das große Abenteuer.
Tatsächlich arbeitet sich in dieser Geschichte einer jungen Frau, die ihre Eigenständigkeit nach und nach aufgibt, etwas beunruhigend Fantastisches an die zunächst so aufgeräumte Oberfläche der Alltagswelt. Das hat durchaus absurd komische Momente à la Lewis Carroll. Zugleich drückt sich das kafkaeske Gefühl, die Laufrichtung nicht mehr ändern zu können, in einer überbordenden Natur aus, die so üppig wächst, blüht, krabbelt und beißt wie im Dschungel von Garcia Marquez Macondo.
In einem schattigen Strauch flackerte es schwarz. Zwei gelbe Augen blitzten auf und schlossen sich wieder. Es war ein großer, runder Frosch. Direkt neben ihm stand eine Dahlie, auf deren schlankem Stiel ein Bataillon gelblicher Blattläuse mühselig auf- und abspazierte. Auch die Läuse hatten Augen. Es waren wie mit der Nadel gestochene schwarze Punkte. Sie waren unangenehm klar und schienen immer größer zu werden. Ich traute meinen Augen nicht.
Das schwarze Tier, das niemand sehen will, die unablässig schreienden Zikaden und natürlich das titelgebende Loch. Sie wirken wie Symbole eines Verhängnisses, aber was genau das sein könnte, bleibt offen. Eine Naturkatastrophe, die sich zuvor ereignet hat? Oder eher die Tatsache, dass sich die Ich-Erzählerin, nachdem sie bei einer Trauerfeier mit der ganzen Wucht traditioneller Regeln in dieser Dorfgesellschaft konfrontiert worden ist, widerstandslos in eine vorgezeichnete Rolle hineinbegibt? Hiroko Oyama macht den realen Druck der Verhältnisse und Erwartungen in Szenen sichtbar, die ins Surreale kippen. In der hell ausgeleuchteten Welt ihres Romans »Das Loch« lauert jederzeit das Dunkle im Gewohnten. Dabei ist ihr Stil, auch in der Übersetzung von Nora Bierich, hochkonzentriert, ihr Erzählen von einer kühlen Präzision, die sich einfachen Deutungen entzieht.
Das sagt Julia Schröder über »Das Loch« von Hiroko Oyamada, aus dem Japanischen übersetzt von Nora Bierich, Rowohlt Verlag. Gabriel Garcia Marquez wurde gerade schon mal als Referenz erwähnt und auch für den Autor, um den es jetzt geht, ist er eine Bezugsgröße. Der Kolumbianer Tomás González gilt als Marquez' Nachfolger, nur ohne magischen Realismus. Fast das Gesamtwerk von Tomás González liegt auf Deutsch vor, jetzt auch sein aktueller Roman »Der Untergang des Pazifiks«. Er spielt in der kolumbianischen Provinz Chocó, am Meer gelegen und von Urwald überwuchert. Die Schönheit der Natur steht im Roman in krassem Gegensatz zur Gewalt, die Militär, Paramilitärs, Drogenbanden über die Einwohnerinnen und Einwohner bringen. Tobias Wenzel hat Tomás González in Kolumbien besucht.
Ahí está. Da hat einer angebissen.
Eine einsame Bucht im Stausee Peñol-Guatapé, rund 80 Kilometer von Medellin, der zweitgrößten Stadt Kolumbiens, entfernt. Tomás González holt die Angelschnur ein und zieht einen Forellenbarsch in sein Motorboot. Der Fisch sei zu klein, erklärt mir der Schriftsteller, der am liebsten schweigt, zumal beim Angeln. Er wirft den Fisch behutsam zurück ins Wasser und schon ist er verschwunden.
Die sind pfeilschnell. Was für schöne Tiere.
In »Der Untergang des Pazifiks«, dem neuen Roman von Tomás González, fasziniert den Ich-Erzähler Ignacio ein anderes im Wasser lebendes Tier.
An den Stränden hier sind die Wale immer gegenwärtig, auch wenn sie weitergezogen oder noch nicht eingetroffen sind.
Ignacio erfüllt seiner 92-jährigen Mutter den Wunsch, vor ihrem Tod noch einmal die Wale an der kolumbianischen Pazifikküste zu beobachten. Sie reisen mit zahlreichen Familienmitgliedern von Medellin, der Geburtsstadt des Autors, in den Chocó. Diese Küstenprovinz mit Urwald und Dauerregen ist von Armut und, auch noch nach dem offiziellen Ende des bewaffneten Konflikts, von Gewalt gezeichnet. Die Bevölkerung ist mehrheitlich schwarz.
Los nativos, pues, la gente de allá.
Die Einheimischen sind tief traurig wegen all dem, was sie erlebt haben. Sie sind vom Staat im Stich gelassen worden. Deshalb sind sie so verschlossen. Sie wollen nicht mit Weißen, mit Touristen sprechen.
Erst auf seiner zweiten Recherchereise gelang es Tomás González, Vertrauen zu einigen Einheimischen aufzubauen. Weitere Reisen an denselben Strand scheiterten daran, dass mittlerweile Kriminelle den Küstenabschnitt in ihre Gewalt gebracht hatten und seitdem als Standort zur Herstellung und zum Schmuggeln von Drogen nutzen. Die Gegend um den Stausee, an dem González zurückgezogen lebt, ist im Vergleich dazu paradiesisch sicher. Manchmal bleibt er mit seinem Hausboot einige Tage und Nächte in einer menschenleeren Bucht wie dieser, betrachtet die sanft geschwungenen Berge, die schwebenden Greifvögel und das Wasser.
Es ist hier so wunderschön, dass es kaum vorstellbar ist, dass hinter all dem keine schöpferische Absicht steckt. Diese schöpferische Absicht kann man Gott nennen.
Die Schöpfung ist ein bunter Schmetterling, der Hundescheiße frisst, sagt im Roman Der Untergang des Pazifiks der Ich-Erzähler Ignacio, alter Ego des Autors. Glücksmomente gibt es nicht ohne Erfahrung von Leid, liest man aus allen Büchern dieses Autors heraus, der in seinem Land mit seinen 74 Jahren schon lebend ein Klassiker ist. Die stachelige Schönheit der Welt lautet nicht zufällig der Titel seiner gesammelten Erzählungen. Im neuen Roman verlässt Ignacios Großfamilie wieder die kolumbianische Pazifikküste. Er selbst bleibt aber zurück und hat einen traurigen Grund, sein Leben noch einmal Revue passieren zu lassen und über Wiedergeburt nachzudenken. Ich frage den Autor, als was er gerne wiedergeboren werden würde.
Ahora me gustaría ser un animalito, pues.
Gerade würde ich gerne ein Tier sein, ein Fisch oder vielleicht noch besser ein Vogel. Aber mein eigenes Leben möchte ich nicht noch einmal leben. Ich möchte nicht als ich selbst wiedergeboren werden. Nochmal Kind sein als Thomas? Nein, das auf keinen Fall.
In der Grundschule in Medellin wurde er von spanischen Nonnen, fanatischen Anhängerinnen Francos, unterrichtet. Sie meinten, er rede zu viel, brachten Schere und Schüssel und sagten, sie würden ihm die Zunge abschneiden. Tomás González wurde zu einer schweigsamen Person und zu einem genau beobachtenden Schriftsteller, der, auch mit feinem Humor, einfängt, was den Menschen zum Menschen macht. Ein weiterer Forellenbarsch hat angebissen.
Und auch noch ein richtig großer.
Ein schneller Tod. González bricht dem Fisch das Genick. Er isst nicht nur das Fleisch, sondern nutzt das ganze Tier. Die Gräten verbrennt er und düngt mit der Asche die Bananenstauden seiner Finca, die Orangenbäume und die großblütige Himmelsblume, aus der Kolibris Nektar saugen. Aus dem Tod entsteht wieder pralles Leben, aus Hässlichkeit Schönheit. Schönheit wie die der Wale im Roman Der Untergang des Pazifiks.
Da waren sie. Manche sogar mit Walkälbern, schnaubten, schossen empor, versanken wieder. Und das Herz wollte uns schier aus der Brust springen. Kein Synonym, kein anderes Wort gibt es dafür als Freude.
Tomás González im Beitrag von Tobias Wenzel. Der Roman Der Untergang des Pazifiks ist in der Edition 8 erschienen, aus dem Spanischen übersetzt von Susanne Lange. Integration. Was genau meint dieser vielverwendete Begriff eigentlich? Als Vervollständigung oder Eingliederung definiert ihn der Duden. Aber wie funktioniert Integration in Gesellschaften? Müssen sich die neu hinzukommenden eingliedern oder dürfen sie auch Integration fordern? Aus diesen Fragen ist nun eine Anthologie entstanden, herausgegeben von den AutorInnen Veronika Trubel und Walter Grond. Erzähle mir von hier, ich erzähle dir von anderswo. Junge Schreibende über gelingende Integration heißt der Band. Er enthält 6 Texte, die aus einem Projekt hervorgegangen sind. Und ich habe Veronika Trubel gebeten, erklären Sie uns doch bitte die Genese dieses Bandes. Dem Ganzen liegt ja ein Buchmessenprojekt zugrunde.
Es ging um den Österreich-Schwerpunkt bei der Leipziger Buchmesse. Und im Rahmen dieses Schwerpunktes haben wir das Angebot bekommen, ein Projekt zu machen. Da geht es um die Europäischen Literaturtage und das dazugehörige Jugendprojekt, die ELJUB Europäischen Jugendbegegnungen. Und da war es sehr naheliegend zu sagen, dass wir einfach mal Stimmen aus verschiedenen Perspektiven auf das Zusammenleben in Österreich und auch in Deutschland. Und dafür haben wir 6 junge Leute gefunden, die wir zum Teil aus unserem Jugendprojekt, aus ELJUB schon kannten und zum Teil sind welche dazugekommen. Es war uns sehr wichtig dabei, dass es Jugendliche sind aus einfach sehr verschiedenen Alltagswelten, Lebensrealitäten, weil wir uns dachten, wir wollen einfach zeigen, wie man die Welt aus verschiedenen Perspektiven sehen kann und eben auch aus verschiedenen jungen Perspektiven. Das war der Plan.
Gab es denn irgendwelche inhaltlichen oder formalen Vorgaben für die 6 Schreibenden, Frau Trubel?
Es ging darum, bei der Leipziger Buchmesse Blogs zu schreiben. Wir haben bei der Leipziger Buchmesse dann in einem gemeinsamen Apartment gewohnt und haben dort Autorinnen und Autoren getroffen und darüber geschrieben. Und das Kernthema ist die gelingende Integration. Und da gibt es ja verschiedene Stimmen dazu. Die einen, die sagen, Integration heißt, die hinzukommen, die sollen schauen, dass sie genauso werden und agieren, wie die, wo man hinzukommt. Integration, wie wir es verstehen, ist eigentlich so, das ist ein Aufeinanderzugehen von Menschen aus verschiedenen Welten. Ein freundliches, wohlwollendes, interessiertes Aufeinanderzugehen. Und genau das ist geschehen. Und das Buch ist das Ergebnis davon.
Ja, welche Erkenntnisse über gelingende Integration enthalten denn nun die Texte? Die Bandbreite ist da ja sehr groß.
Es ist jetzt nicht so, dass da hinten jetzt die 10 wichtigen Punkte stehen. Also es ist so wichtig, wenn Sie etwas beschreiben wollen, das Zusammenleben. Dann ist es gut, wenn ich dieses Ding, das ich beschreiben möchte, aus verschiedenen Perspektiven anschaue. Und was wir hier in diesem Buch haben, ist ein Blick auf das bereits gelingende Zusammenleben aus ganz verschiedenen Perspektiven. Wie zum Beispiel Farisa Biaseva, die in Tschetschenien geboren ist, in Österreich schon ganz lange lebt. Oder Mahdi Husseini, der aus Afghanistan nach Österreich gekommen ist. Oder Felix König, der in Leipzig lebt und in der Kunstwelt aktiv ist. Liv Modes aus Deutschland, die in Berlin lebt und verschiedene Bücher publiziert hat. Die Bernadette Samann, Autorin und Journalistin in Österreich. Giovanni Raphael kommt aus Ägypten. Das sind doch sehr, sehr verschiedene Welten. Und das war ganz lustig, weil sie auch am Schluss dann gesagt haben, ohne das Projekt hätten wir uns nie kennengelernt. Was sie alle eint, ist, dass sie wache, interessierte junge Leute sind, die sich austauschen wollten.
Sie bezeichnen die Texte allesamt, Frau Trubel, als starke Statements. Wofür denn?
Starke Statements dafür, dass es ein gelingendes Miteinander gibt, dass das gewünscht ist und dass das gut ist und dass junge Leute aufeinander zugehen. Es ist gut zu lesen, weil Sie sehen, es ist ein ungeheuer zeitgemäßes und waches und positives Buch. Es ist gescheit. Es ist kein lamentierendes Werk, das sagt, was nicht alles so schwierig ist, sondern es ist ein respektvolles und neugieriges und schönes Aufeinanderzugehen von diesen 6 jungen Leuten. Und wenn man es liest, kommt man auch ins Nachdenken. Man versteht Dinge besser, man versteht Zusammenhänge besser.
Entstanden ist dabei ein bunter Strauß von Texten, wie Sie es selbst im Vorwort schreiben. Mhm. Die Texte sind sehr heterogen, also zwischen sehr literarischen und einem Erlebnisbericht, um es mal so zu nennen, ist alles vertreten. Ja. Haben Sie da noch irgendwie steuernd eingegriffen?
Nein, das wollten wir auch so. Ja. Zum Teil ist es ja ein bisschen fast wie Ethnologen, die sich da umschauen. Ich denke etwa an den Mahdi, der ja Gebäudetechnik lernt gerade und den auch diese Hallen da in Leipzig unglaublich fasziniert haben. Der hat uns dann auch erklärt, wie das toll ist mit dem Klima, dass das funktioniert, dass man da genug Luft drinnen ist für die vielen Menschen und so weiter. Wir wollten das. Ja, wir wollten nicht 6 junge Literaten, Literatinnen, sondern wir wollten es bunt haben. Die Texte sind eben zum Teil literarischer oder sind die auch von Leuten verfasst, die in dieser Welt sehr zu Hause sind und zum Teil nicht. Also es war ja die Frage der vielen verschiedenen bunten Perspektiven. Das wollten wir haben. Es sollte nicht nur um Literatur gehen. Es sollte auch so sein, dass man da ein bisschen einen Blick von außen wirft, auch auf die Literaturwelt. Also das war schon der Plan.
Farisa Besajewa, die aus Tschetschenien stammt, die thematisiert in ihrem Text auch, dass sie eigentlich gar keine Lust mehr hat, über Integration zu sprechen, sie belastende und ermüdende Themen, wie sie es nennt. War das auch ein Thema bei den Diskussionen, dass man als junger Mensch eigentlich gar nicht ständig auf seine Herkunft reduziert werden möchte?
Absolut. Das ist ja sowieso auch in der Literatur die Frage, wenn ich jetzt geflohen bin, wenn ich jetzt eine dramatische Kriegserfahrung oder was auch immer habe, bin ich dann gezwungen in der Literatur mein restliches Leben lang nur genau darüber zu schreiben? Oder darf ich auch, wenn ich Lust habe, einen kecken Liebesroman schreiben oder eine politische Analyse von ganz anderen Dingen? Um das ging es hier quasi, um die Frage, wie weit werde ich immer wieder hineingezwungen in ein Thema, das mir schon bei den Ohren rausstaubt. Integration würde ja auch mal heißen, dass ich bitte mal auch über was anderes reden darf, also über die Frage, ob man das Kopftuch trägt oder nicht. Wir waren froh, dass wir hier auch eben der Farisa eine Gelegenheit geben konnten, das mal zu sagen, ja, weil ich auch nicht weiß, ob das unbedingt allen so bewusst ist, wie sehr einem dieses Thema Integration schon bei den Ohren hinausstaubt, wenn man damit so viel zu tun hat als junger Mensch, ja, mal ganz so salopp gesagt. Und ich weiß noch ganz am Schluss bei der Präsentation in Leipzig, hat Felix König gesagt, wir alle hier hätten uns nie kennengelernt ohne dieses Projekt. Und was ich mir denke, ist, ich würde mir wirklich wünschen für die Welt, in der wir leben hier, dass es möglich ist, dass Menschen aus verschiedenen Kontexten so wie in dem Projekt zusammenkommen können und schauen, wie sie positiv, gut, gelingend miteinander leben wollen.
Veronika Trubel über gelingende Integration und den von ihr und Walter Grond herausgegebenen Band Erzähle mir von hier, ich erzähl dir von anderswo, erschienen im Karl Rauch Verlag. Mehr Literatur gibt es heute ab 20.30 Uhr in der Lesezeit. Dann geht es um Dana von Suffrins Roman »Nochmal von vorne«. Forschung aktuell beschäftigt sich gleich nach den Nachrichten unter anderem mit Ameisen, die erstaunliche operative Eingriffe bei ihren Schwestern vornehmen. So viel vom Büchermarkt. Am Mikrofon verabschiedet sich, mit Dank für Ihr Interesse, Dina Netz.